ich habe geweint wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Mein Kopf war so, du musst jetzt nach Hause, dein Job beginnt, dein Studium fängt an. Ich habe jetzt irgendwie 4 Jahre lang auf diese Sicherheit hingearbeitet, die innerhalb von einer Woche so schnell einbrechen kann. Und mir ist bewusst geworden, wie wenig dieses Leben, was ich mir da aufbaue, mit mir zu tun hat. Die Wildtiere, die hier verletzt sind, beschlagnahmt werden, verwaist, illegale Haustiere, schlechte Zoos, was auch immer, die werden aktuell eingeschläfert. Wenn wir so ausgesetzt werden würden in der Wildnis, wir würden nicht überleben, weil wir verlernt haben, dass in dieser Individualität unsere Stärke liegt und weil jeder verlernt hat, was seine individuellen Stärken sind und alle nur noch das Gleiche können und ich. Und ich denke, dass es für viele Menschen diesen Punkt braucht, an dem es nicht mehr weitergeht, um nochmal nach hinten zu klicken und zu sagen, okay, jetzt habe ich den Mut, was zu verändern.
Herzlich willkommen zu Vegan Erfolgreich Glücklich, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, denn sie ist eine ganz besonders großartige Frau. Sie sieht nicht nur gut aus, ist noch extrem jung und trotzdem schon so krass erfolgreich. Und sie hat einen sehr, sehr untypischen und vor allen Dingen auch sehr unbändigen Berufsweg eingeschlagen. Finde ich sensationell, werden wir sehr viel drüber sprechen. Nachdem sie 2015 mit ihrem Abitur in Südafrika als Freiwilligenhelferin mit Affen, Löwen und Elefanten mitgewirkt hat, hat sie 2020 ihr eigenes Unternehmen gegründet, das es anderen Menschen ermöglicht, selbst als Freiwillige im Tierschutz aktiv zu werden, also richtig mit anzupacken und wie es vor allen Dingen auch Sinn macht. 2022 schrieb sie ihr erstes eigenes Buch, Unbändig, das, wie kann man es auch anders erwarten, natürlich zu einem Top-10-Spiegel-Bestseller wurde. Und 2024, finde ich auch unfassbar cool, da möchte ich auch so gerne mit dir drüber sprechen, schloss sie ihren Master in Primate Conversation in Oxford ab, und zwar mit Auszeichnung. Und jetzt baut sie gerade gemeinsam mit ihrem Mann Mark eine eigene Auffangstation für Primaten und andere Wildtiere auf, was ich auch sensationell finde. Also wer noch nicht geguckt hat, unbedingt mal bei Instagram reingucken. Gemeinsam haben sie und ihr Mann noch ein weiteres Buch geschrieben, Unter Affen, das ebenfalls natürlich zum Spiegel-Bestseller wurde. Und die Vision, darum geht es ja auch bei uns immer wieder, bei unserem Thema, auch in unserem Podcast, die Vision hinter ihrer Arbeit ist es, möglichst vielen Tieren ein Leben in Freiheit zu ermöglichen und sichere Lebensräume für sie zu schaffen. Ihr Wissen über die Natur in Verbindung mit Persönlichkeitsentwicklung vermittelte sie nicht nur in eigenen Kursen, Workshops und anderen großartigen Seminaren, sondern unter anderem auch auf Events wie den Creator Festivals in Köln, mit dem Ziel, dass die Menschen sich wieder mit der Natur und den Tieren verbinden, um zurück zu ihrem Ursprung zu finden und gemeinsam für den Erhalt unserer Erde einzustehen. So, das war die offizielle Anmoderation und ich bin total begeistert. Herzlich willkommen, Michi Schreiber, hier bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung und ich freue mich richtig aufs Gespräch und alles, worüber wir jetzt noch sprechen werden.
Ja, es ist so großartig. Ich kenne ja noch die Anfänge und ich weiß noch, als ich dich das allererste Mal bei Laura im Podcast gehört habe. Und da warst du noch ganz, ganz klein quasi. Und dann ging das so los und du bist ja wirklich durchgeschossen durch alles und so unglaublich erfolgreich. Und ich erinnere mich dann noch an diese eine Szene und die möchte ich gerne einfach mal so als Aufhänger nehmen, was mich damals auch so berührt hat, dass du diesen kleinen einen Affen da ja zurücklassen musstest. Und das war ja auch der Grund, warum du gesagt hast, ich muss wieder zurück nach Afrika, ich muss da wieder hin. Dieses eine Jahr ist nicht vorbei für mich, sondern es fängt jetzt gerade erst richtig an. Kannst du uns da nochmal mit in diese Szene reinnehmen, die damals ja eigentlich dein ganzes Leben verändert hat und das jetzt großartigerweise natürlich auch für so viele Menschen heute?
Ja, super gerne. meine große Liebe für die Tiere war irgendwie schon immer da, wie bei allen. Oder wie bei, was heißt bei allen, wie ich mir wünschen würde bei allen, aber wie bei vielen, die sich vermutlich auch mit Themen wie diesen auseinandersetzen. Und ich bin ja nach dem Abi im Wildtierschutz nach Südafrika gegangen als Freiwilligenhelferin und hatte da mein eigenes Ziehkind namens Barney. Denn ich war in einer Rettungsstation für Primaten, wo verletzte, verwaiste, beschlagnahmte Tiere abgegeben wurden. Und wir haben die aufgezogen und wieder ausgewildert. Und Babyaffen prägen sich in der Regel auf eine Person. Das heißt, es braucht eine Zeit, bis die wieder Vertrauen fassen. Und dann suchen die sich eine Bezugsperson. Und das hat der kleine Barney mit mir gemacht. Das heißt, ich war irgendwie mit 18 auf einmal Affenmama und hatte ihn wirklich mehrere Wochen, Monate rund um die Uhr bei mir, Nächte mit ihm durchgemacht, kam mit unter die Dusche, alles einfach auch, weil dieser körperliche Kontakt, der Bezug für sie am Anfang wichtig ist, bevor sie natürlich in eine Truppe eingegliedert werden und dann auch entwöhnt. Und nach ein paar Wochen sollte es damals tatsächlich schon heimgehen. Und ich so, Gott, ich kann auf gar keinen Fall heim. Ich bin aber dann tatsächlich von der Station abgereist, hatte noch einen Kurztrip nach Kapstadt gemacht, das war in Südafrika. Und es war der Tag an meinem Heimflug, wo ich aber am Check-in-Schalter in der Schlange stand. Ich habe geweint wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Mein Kopf war so, du musst jetzt nach Hause, dein Job beginnt, dein Studium fängt an. Du hast deinen Eltern gesagt, ein einmaliges Abenteuer und dann wirst du vernünftig. Und mein Herz war einfach nur so, ich will zurück zu den Affen, ich will zurück zu Barney. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt, ich kann einfach nicht hier weg. Und ich glaube, so Situationen kennen wir alle und ich bin unfassbar stolz, dass ich mit 18 den Mut hatte, meinem Herzen zu folgen. Ich bin nämlich damals nicht heimgeflogen. Ich bin zurück zu Barney getrennt und dann tatsächlich mehrere Monate noch vor Ort geblieben, bis er entwöhnt und eine neue Gruppe gewöhnt wurde. Also so lange, bis er mich gar nicht mehr gebraucht hat.
Wahnsinn. Oh mein Gott, also jetzt alleine schon bei den ersten Worten, ich werde jetzt schon wieder heulen. Es ist so berührend, also es ist wirklich, es ist so krass, ja, weil das muss man sich mal vorstellen, wir sind ja auch alle so indoktriniert und dressiert, ne, von dieser ganzen Gesellschaft. Dann machst du dein Studium, dann machst du dies, dann machst du das und dann hast du ein ordentliches Leben. Und da so als ganz junger Mensch wirklich zu stehen, hingegen der Intention natürlich deiner Eltern, zu sagen so, nein, ich folge meinem Herzen, ich bleibe hier, es fühlt sich alles richtig an, wenn ich hier bin und wenn ich nach Hause fahre, fühlt sich das falsch an. Das muss man wirklich einfach an der Stelle nochmal betonen. Das ist unglaublich mutig. Das ist unglaublich mutig. Allein in Afrika, zack, wieder los. Zurück zu den Affen. Ja, also das ist ein wirklich ein Wahnsinn. Und wie ging es dann weiter? Dann ging es ja dahin, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich mache es größer. Und der Barney, der wurde ja dann auch irgendwann wieder ausgewildert. Da gab es ja ein Happy End, soweit ich das in Erinnerung hatte.
Ja. Muss aber vorher mal sagen, dazwischen lagen 4 verrückte Jahre, wenn ich sie mal so nennen darf. Ich meine, ich war mit 18 super mutig, ich bin dann da geblieben. Ich habe Barney in die Truppe eingegliedert und man muss sagen, eine Pavian-Ausbildung dauert 5 Jahre. Das heißt, es ist wirklich die ersten 6 bis 18 Monate diese Rundumbetreuung, die Eingliederung in eine Truppe, wo wir mit denen auf Bushwalks gehen, bis hin dann wirklich zur Entwöhnung, dass sie halt wirklich 2-3 Jahre komplett ohne menschlichen Kontakt leben, die Möglichkeit haben, eine eigene Truppe, eigene Rangordnung, eigenes Alpha auszubilden, natürliche Verhaltensweisen auszuprägen. Und diese Jahre dazwischen, dieses erste Jahr mit Barney bis hin zu seiner Auswilderung, da lagen ja 4 Jahre. Und als ich nach meinem ersten Südafrika-Aufenthalt zurück nach Deutschland bin, habe ich auf wahnsinnig viel Unverständnis gestoßen. Also ich kam nach Hause und es war so, warum ist nicht angefangen zu studieren? Niemand hat es verstanden. Es war eigentlich nur Ablehnung für meinen Weg und für meine Entscheidung. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich auch erstmal doch wieder das gemacht hatte, was ich eigentlich machen sollte. Ich habe dann bei der Post gearbeitet und erstmal gejobbt, um auch Geld zu verdienen, dass ich mir es trotzdem irgendwann leisten kann, zurückzufliegen. Und habe dann aber angefangen, Lehramt zu studieren, weil ich so dachte, okay, vielleicht ist es ein ganz guter Kompromiss, wenn ich irgendwie meinen Sommer-, Herbst- und Winterferien mir das leisten kann, nach Südafrika zu fliegen. Und dann mache ich es irgendwie beiden recht. Dann mache ich es so der Gesellschaft recht, dann mache ich es meinen Eltern recht und dann mache ich es irgendwie auch einem Anteil von mir recht. Und so habe ich tatsächlich Lehramt studiert auf Englisch und Ethik und Philosophie dann später. Und ja, dachte, das ist doch so ein ganz guter Mittelweg. Dann hast du so ein bisschen Freiheit und so viel Sicherheit. Und der Shift kam für mich tatsächlich erst im Sommer dann vor 4 Jahren, also 2020, als bei mir im Leben ganz viel schiefgelaufen ist. So dieses Konzept von Sicherheit, was ich versucht habe, mir aufzubauen mit, ich habe einen guten Job neben dem Studium, ich kann doch immer mal wieder vor und zurück und wenn auch alles gut geht, dann sollte ich mich doch mit der Option zufrieden gehen. Ist halt irgendwie eingebrochen, weil mein Opa, mit dem ich sehr eng war, der ist verstorben. Also relativ plötzlich, wir haben uns jeden Sonntag auf ein Date getroffen. Zwei Kugeln Erdbeereis mit Sahne gab es immer für ihn und es war so ganz, ganz süß und ich war einen Sonntag nicht da, weil ich in Urlaub gefahren bin und erst in der Woche danach dann gestorben und in der gleichen Woche ist mein Papa halt schwer erkrankt und ich habe meinen Job verloren und im Studium lief auf einmal alles schief, weil dann war Prüfungsphase und ich konnte mich natürlich auf nichts mehr konzentrieren und dachte mir nur so, ich habe jetzt irgendwie 4 Jahre lang auf diese Sicherheit hingearbeitet, die innerhalb von einer Woche so schnell einbrechen kann. Und mir ist bewusst geworden, wie wenig dieses Leben, was ich mir da aufbaue, mit mir zu tun hat. Und das war erst der Punkt. Und spannenderweise fiel das mit der Auswilderung von Barney zusammen. Das war erst der Punkt, wo ich begriffen habe, ich möchte mein Leben anders gestalten. Ich möchte nicht, dass Tierschutz, das Primatenschutz mein Hobby ist. Es soll mein Beruf sein. Es ist meine Berufung. Und da kam erst der Wandel im Sommer vor 4 Jahren durch einen absoluten Tiefpunkt.
Ja. Glaubst du, jetzt mal so ganz daraus gezoomt, ganz generell, glaubst du, es muss im Leben manchmal so richtig schlimm sein, so richtig, richtig tief sein, damit Menschen aufwachen, damit Menschen Entscheidungen treffen?
Ich sag immer, ein Tiefpunkt ist ja auch ein Wendepunkt. Und ich glaube, es geht so lange, manchmal vielleicht bergab, bis jemand sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Denn wenn wir uns einfach Tiere anschauen, das Verhalten von Tieren, wann geht es Tieren gut, dann hat das Umfeld eine Rolle, wie ist ihr Alltag, wie ist ihr Aktivitätenbudget. Also wirklich in der Ausbildung schauen wir uns an, was ist für Tiere wirklich ein gesundes, natürliches Leben, auch für jede einzelne Art, die sich nochmal entscheidet und was nicht. Und ich glaube, wir Menschen haben vergessen, uns diese Frage zu stellen, was ist für mich ein gesundes, natürliches, artgerechtes Leben und was nicht. Und meistens ist dieser Abfall von, man lebt seiner Definition nach nicht artgerecht, aber nicht so von jetzt auf gleich, sondern es geht uns immer einen kleinen Ticken schlechter. Und deswegen merken wir das gar nicht, dass es von, ey, ich war eigentlich voll die lebensfrohe, begeisterte Person hin zu, ich spüre mich nicht mehr richtig oder ich weiß nicht, was ich will oder ich habe nicht so viel Freude oder ich bin sehr gereizt. Dadurch, dass das nicht von heute auf morgen kommt, sondern so ganz langsam abfällt, merkt man das nicht. Und ich denke, dass es für viele Menschen diesen Punkt braucht, an dem es nicht mehr weitergeht, um nochmal nach hinten zu klicken und zu sagen, okay, jetzt habe ich den Mut, was zu verändern, weil wir ja auch als Menschen immer denken, okay, das, was ich jetzt habe, damit habe ich ja zumindest überlebt. Und das andere, das könnte ja alles bedrohen. Das Neue, das wirkt so bedrohlich. Und ich glaube, erst so im Angesicht von einem richtigen emotionalen Tiefpunkt ist das Neue weniger bedrohlich, als im Tiefpunkt sitzen zu bleiben.
Ja, ja, sehr weise Worte. Total. Also ich kann das auch extrem nachempfinden. Ich habe ja auch so einiges durch, 20 Jahre Konzern und ich bin auch sehr leidensfähig tatsächlich, wobei es mir da nie schlecht ging, ja. Nur wie viel, ne, ich selber war ich da die ganze Zeit, trotz Freiheiten, trotz gutem Geld, trotz dieser ganzen Möglichkeiten. Also es war ja wirklich ein Traumjob. Aber die Frage ist, was hat das wirklich mit mir zu tun, mit meiner Berufung, mit meiner Bestimmung für die Welt, ja, mit dem, was ich geben kann? Und das ist halt so wichtig, da dann darauf zu hören. Und ich habe sehr lange gebraucht, deswegen, ich finde es wirklich nach wie vor unfassbar faszinierend, dass du mit 18 schon diesen Step gemacht hast, der alles aufgerissen hat. Und ich finde es auch, also es ist auf der einen Seite schade, aber ich glaube, das ist ein bisschen wie so mit Anlauf nehmen, weißt du, wenn man nochmal so einen Schritt zurückgeht und dann so richtig so losgeht, wie stark es doch auch das Umfeld schafft, uns zu beeinflussen. Ja, und uns auch zu lenken und zu leiten und wie sehr wir dann wieder davon abweichen, wo wir eine absolute Klarheit haben in bestimmten Momenten, weil als du bei Barney warst, ja, da war ja, das war ja absolute Klarheit. Alles ist richtig. Und dann auf einmal sich selbst mit der eigenen Intuition, mit den Gefühlen wieder in Frage zu stellen. Das ist so schade. Und das haben wir, glaube ich, wirklich verlernt. Ja.
Ja, weil ich glaube auch ganz, ganz viele Kinder, die eine Intuition haben, die wird ja ganz oft unterdrückt. Also ich weiß nicht, ich war voll das verrückte Kind. Ich habe viel geklettert, ich war viel draußen, ich war viel im Matsch und Ich glaube, dass gerade dadurch, dass diese Bahn sehr eng ist, in der Kinder laufen dürfen, was ist normal, was ist unnormal, was ist richtig, was ist zu laut, was ist zu leise. Kinder sind von klein auf Bewertungen ausgesetzt und lernen halt einfach reinzupassen. Und ich glaube, einfach über dieses Reinpassen verlernen wir, auf unsere Intuition zu hören, weil wir somit damit beschäftigt sind, es außen abzuchecken, ob wir reingepasst haben, ob es gut war, ob es richtig war, ob wir noch dazugehören. Und in einer gewissen Art und Weise sind wir ja Lebewesen, die in einer Truppe leben. Die Truppe ist für uns überlebenswichtig, die sichert unser Überleben, die sichert unsere Sicherheit, gerade die Eltern als Bezugsperson am Anfang. Das heißt, für uns ist es überlebenswichtig zu lernen, sich anzupassen. Und ich denke einfach, dass die Gesellschaft, in der wir leben, dass die Anpassung da einfach unfassbar stark ist und dass der Raum für Individualität komplett verloren geht. Eine Primatentruppe, die lebt auch zusammen und jeder passt sich bis zu einem gewissen Grad an, aber trotzdem gibt's halt Tiere, die sind ein bisschen extrovertierter, introvertierter. Es gibt Tiere, die sind gehen eher vorne in der Truppe. Es gibt Tiere, die gehen tendenziell eher hinten in der Truppe. Und was so faszinierend ist, ist, dass die Primaten genau wissen, dass es richtig ist. Es ist super gut, dass es eher introvertierte Tiere gibt, die zum Beispiel ein bisschen aufmerksamer sind für das, was gerade um sie herum passiert, dass es Extrovertierte gibt, die vielleicht nach vorne gehen und andere Beutegreifer sehen. Wenn Tiere oben im Baum sitzen, dann sehen sie vielleicht den Löwen, der von irgendwo kommt, oder die Greifvögel. Ein Tier, was auf dem Boden sieht, sieht die Schlange. Ein Tier, was vorne geht, hat das vorne im Blick. Ein Tier, was hinten ist, sieht, wenn irgendwas von hinten kommt. Und ja, als Gesellschaft, wir haben irgendwie nur noch einen Punkt, der richtig ist, und merken gar nicht, auch wie ungesund das für uns ist, auch dass es so nicht funktioniert, dass wir diese Vielfältigkeit eigentlich brauchen. Weil wenn wir jetzt so, wie wir jetzt sind, jeder kann das Gleiche, alle können vorwärts laufen, aber niemand kann gefühlt mehr auf einem Bein springen. Wenn wir so ausgesetzt werden würden in der Wildnis, wir würden nicht überleben, weil wir verlernt haben, dass in dieser Individualität unsere Stärke liegt und weil jeder verlernt hat, was seine individuellen Stärken sind und alle nur noch das Gleiche können. Und da einfach zurück zum Ursprung zu gehen, in die Natur zu schauen und zu sehen, wie können wir Kinder eigentlich in ihrer Individualität und in ihren Stärken fördern, würde meiner Meinung nach auch der Gesellschaft so viel mehr Mehrwert bringen, weil die Leute einfach passionierter und stärkenorientierter dabei sind, weil wir sind die einzige Spezies, die irgendwie versucht, anhand ihrer Schwächen zu leben. Alle anderen machen es anders. Alle anderen denken so, was kann ich gut? Alright, dann richten wir das Leben danach aus. Wir sind die einzige Spezies, die es anders macht. Und das führt natürlich auch zu weiteren Problemen. Das sehen wir. Minderwertigkeit, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, die mentalen Erkrankungen steigen immer weiter. Es hat so viele Auswirkungen und dabei ist es eigentlich nur, wieder zurück zum Ursprung zu gehen und einmal echt zu schauen, wo kommen wir her und was würde uns wirklich gut tun.
Ja, das hast du sehr gut gesagt. Erlebst du das in Afrika? Du bist jetzt ja gerade in Südafrika. Erlebst du das da auch kulturell und gesellschaftlich? Also würdest du sagen, es gibt nochmal einen Unterschied zu Deutschland? Weil ich glaube, wir haben ja, wir sind ja so völlig vernetflixt irgendwie und wissen gar nicht mehr irgendwie, was wir sonst mit unserer Zeit tun sollen, wenn wir nicht arbeiten müssen. Also ich sage jetzt mal pauschal, ne? Also die jetzt hier zuhören, eher nicht. Aber die meisten Menschen da draußen, und deswegen hören die Leute jetzt ja auch hier zu, weil sie so dankbar sind, dass da Menschen ihre Sprache sprechen. Aber würdest du sagen, es gibt da, gibt es da noch kulturelle Unterschiede?
Es kommt ganz drauf an. Ich bin jetzt in Südafrika. Ich würde mal sagen, Südafrika ist das westliche Land im afrikanischen Raum. Das heißt, ja, es gibt ja auch schon einige Fast-Food-Restaurants an allen Ecken und Enden. Und ich finde, Südafrika ist eher wie Europa. Es kommt halt ein bisschen drauf an, was ich halt sehe, vor allen Dingen, wenn ich, sag ich mal, in zentralafrikanischeren Ländern arbeite, dass der Wert der Gemeinschaft und der Verbundenheit einfach ein anderer ist. Also in Europa haben wir einen ganz, ganz stark gelebten Individualismus. Das heißt, irgendwie jeder ist so ein bisschen für sich, jeder geht seinen eigenen Weg. Es wird viel das Individuum betrachtet und das würde ich sagen, ist ja anders, dass die Gemeinschaft halt mehr zählt, weil man auch gemeinschaftlich voneinander mehr abhängig ist. Und was ich da einfach ganz schön finde, ist halt einfach, wie die Kinder im Alltag integriert sind. Also Kinder werden zur Arbeit geholt, die Kinder sind einfach überall dabei. Klar gibt es auch Räume, aber irgendwie wird sich halt sehr viel mehr unterstützt und ich habe das Gefühl, dass mit gewissen Herausforderungen es den Leuten dann manchmal weniger Stress, vielleicht das falsche Wort, aber dass es ein schöneres Gefühl ist, wenn man einfach weiß, da sind 10 andere Mamas und die werden mich unterstützen, wenn ich heute nicht kann. Oder ich kann mein Kind einfach mit zur Arbeit holen oder wir halten zusammen. Die Kinder lernen auch von vornherein einfach Teil davon zu sein und sind dadurch meiner Meinung nach bisschen irgendwie entspannter auch im Alltag. Also während ich in Deutschland ja extrem oft, wenn man so im Supermarkt ist, so also Wutanfall schreiende Kinder höre, das hat man jetzt hier einfach, es wird irgendwie, jeder ist dabei, jeder wird mitgelebt, man hält viel zusammen, jeder kümmert sich auch dann um die Kinder, aber das ist tatsächlich eher im zentralafrikanischen Raum. Und ich würde mal behaupten, dass das ein großer Unterschied ist. Aber ich würde pauschal nicht sagen, dass ein Land Vor- oder Nachteile hat, dass es irgendwo besser oder schlechter ist. Also ich bin in der Perspektive, dass wir in Europa Dinge haben, für die wir unfassbar dankbar sein sollten, mit ganz, ganz großer Demut und dass wir da einiges besser machen könnten. Und das Gleiche im afrikanischen Raum, je nachdem, in welchem Land man ist, dass es da wirklich Dinge gibt, die super laufen, aber andere, also versucht das nicht zu romantisieren, das sind andere schwierige Lebensbedingungen, aber wie die mit ihren Kindern umgehen, wie viel die da sind, wie sehr die integriert sind, dass sie einfach dazugehören, wie kinderfreundlich die Gesellschaft auch ist, das finde ich ist was sehr, sehr Positives im Vergleich zu Deutschland, wo die Einstellung irgendwie anders geworden ist dazu.
Ja, es ist krass, weil es geht ja letztendlich genau wieder darum, ne? Wie die Kinder sind ja die nächste Generation und wie gestalten wir denen den Boden, ja, oder welche Ermöglichungen bekommen sie überhaupt? Und letztendlich ist das ja auch der Grund, wo dann ja schon dieses Thema Trauma auch einsetzt, ne? Wenn die Menschen dann das erste Mal einen von Bug bekommen, Mobbing auch in der Schule und so. Das sind ja alles so Sachen, die nicht zu unterschätzen sind, die ja maßgeblich dazu beitragen, dass Kinder sich einfach ja, sehr speziell entwickeln oder auch halt eben die Erfahrung machen, die noch dann zu schlimmeren Dingen führt. Ne? Also Depression ist ja auch so ein Thema oder halt eben auch Gewalt und so weiter und so fort. Da ist so viel Abspaltung auch von sich selbst, von der eigenen Seele, von den Stärken, die wir haben, das erfahren wir ja alles gar nicht mehr. Ne? Das nehme ich halt sehr stark wahr hier in Deutschland.
Mhm. Das stimmt. Deswegen, ich sage ja immer, wir müssen nicht nur die Tiere, wir müssen uns auch wieder selbst ausbilden. Das ist ja immer sowas, was ich so sage. Ja. Ey, Leute, es ist nicht nur die Arbeit im Tierschutz, es beginnt ja wirklich bei uns selbst. Weil, sag ich mal, wenn ich mich nicht, ich sag's ja immer ausgebildet, das ist ja so einfach mein Wort vom Bezug her, aber wenn ich das nicht mit mir gemacht hätte, dann würde ich es heute nicht mit den Tieren machen, dann würde ich heute nicht vielleicht auch das Thema persönliches Wachstum so mit dem Tierschutz verbinden.
Ja, aber es ist cool, was du sagst und ich finde, das ist eigentlich das richtige Wort dafür, Auswilderung. Ich war letzte Woche auf einem Seminar, da ging es um eine Traumafortbildung, sehr cool. Und da haben wir halt eben auch so Ressourcenarbeit gemacht, Aufstellung und solche Sachen. Und eine meiner Grundressourcen kam raus, habe ich jetzt nicht festgestellt, aber jemand anderes, ist zum Beispiel Wildheit. Das sind unsere ureigenen Ressourcen, die in uns drin sind, ja. Und ich finde es so krass, was da so zutage kommt und dieses Auswildern, zu sagen, okay, ich will es jetzt anders, ich will dieses Risiko, ich gehe jetzt raus, ich habe dieses Urvertrauen in mich selbst, ich will mich mal reiben am Leben, ich möchte einfach Erfahrungen machen und ich weiß, ich werde nicht sterben, alles ist gut, ja. Das ist doch das Abenteuer, was wir leben dürfen. Und da sind jetzt gerade so viele Menschen, ist es zumindest in meiner Bubble, gerade auf dem Weg, dort auch auszubrechen und sich selber auszuwildern. Deswegen das Wort ist einfach perfekt.
Voll schön. Ich denke, in der Community passt es auch ganz gut.
Ja, total, das passt. Es ist so schön. Und magst du mich nochmal vielleicht mitnehmen? Also ich finde es so cool mit dem Unternehmen. Wie hast du es denn jetzt geschafft? Also du bist ja im Prinzip ja auch eine Tierrechtsaktivistin, ne? So haben wir uns ja damals auch so ein bisschen kennengelernt. Das wäre so unsere gemeinsame Schnittstelle. Und lebst ja auch vegan, ja, und bist da ja auch total engagiert, also für alle Tiere, also nicht nur die Wildtiere, sondern also auch alle Tiere, ist ja ganz wichtig, ne, wird ja auch manchmal unterschieden, ne, also Hunde, Katzen haben wir lieb, aber die Schweine essen wir wieder oder fürs Nashorn wird gespendet in Afrika, ne, ist ja auch immer so der Klassiker, aber das Schnitzel zu Hause wieder auf dem Teller und so und das finde ich cool, also dass du das ja, dass du da ja auch wirklich ein ganzheitliches Vorbild für alle Menschen bist. Wie hast du es geschafft, aus diesem Tierrechtsaktivismus-Klischee-Ding, ich kann mir nichts erlauben, ich spiele hier ganz flach und so, wie hast du es geschafft, da auszubrechen, zu sagen, jetzt schreibe ich auch noch Bücher, jetzt stehe ich auf der Bühne, jetzt inspiriere ich Menschen und ich erlaube mir auch einfach, dass es mir gut geht, dass ich ein tolles Leben habe und einfach ja strahle und glänze?
Ich muss sagen, dass ich damit, glaube ich, nie so ein starkes Thema hatte. Also es war nie so, dass ich mich gefragt habe, kann ich damit rausgehen oder kann ich mir etwas in diesem Leben erlauben, ja oder nein. Ich war von vornherein so ein bisschen vom Motto, ich möchte die Herzen der Menschen berühren und einfach wieder dafür sorgen, dass Tiere und das Tierschutz Spaß macht und dass es neben dem Verzicht, der für mich halt nicht wie ein Verzicht ist, weil es gibt so viele andere Optionen, wir aber auch den Raum schaffen von, wo kann ich beitragen, weil ich glaube, ganz oft wird im Tierschutz über Verzicht geredet, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht und ich glaube, das schreckt auch Äußere im Außen manchmal ab. Und irgendwie war ich immer so, ja, aber es gibt auch wohl viele coole Dinge, die wir machen können, die nicht nur mit dem oder dem oder dem zu tun haben. Und ich habe mich einfach nur gefragt, hey, es gibt so viele Menschen, die lieben Tiere. Es gibt so viele Menschen, die wollen eine bessere Welt. Was können wir eigentlich machen, um diese Menschen zusammenzubringen? Was können wir tun, damit diese Menschen aktiv werden können, damit wir etwas beitragen können, damit wir zusammenkommen und damit wir auch merken, dass wir etwas verändern können? Und mein Fokus war halt immer auf der Veränderung. Mein Fokus war immer darauf, okay, je mehr ich anfange anzustoßen, desto mehr wird kommen. Und mein Fokus war auch bei dem, was ist auf der Veränderung. Also auch heute, Primaten sind das am meisten gegessenste Tier im afrikanischen Raum. Tagtäglich mehrere tausend Affen werden hier gegessen. Das ist ein Riesenproblem. Und ich bin mir dessen bewusst und ich richte meinen Fokus einfach sehr stark auf die Lösung. Also auch in der Zusammenarbeit mit Communities, mit Menschen, versuche ich immer eine Metaebene einzunehmen und gar nicht zu verurteilen, sondern mich zu fragen, okay, was ist eigentlich gerade, was ist das Problem? Was ist das Problem für die Tiere? Was ist das Problem für die Leute? Was ist das Problem vielleicht für mich, weil ich daran nicht gut finde? Und was ist die Lösung? Und diese Lösungsorientiertheit, die nimmt mir auch nie den Wind aus den Segeln, weil ich halt denke, ich kann ja mein Leben lang weiter versuchen, Probleme zu lösen und kleine Dinge zu verändern. Und jedem, der was starten möchte, würde ich wirklich empfehlen, sich darauf zu fokussieren, was du verändern möchtest und auf die kleinen Schritte, die du verändern kannst. Du wirst vermutlich nicht das ganze System ändern, aber wenn du anfängst, eine Stellschraube des Systems zu verändern, wird es langfristig auch irgendwo anfangen zu hapern. Und das war erstmal das. Das heißt, meine ganzheitliche Perspektive. Und dann habe ich gedacht, cool, Menschen wollen vor Ort auch mitwirken, die finden die Geschichte toll, die finden das mit den Affen toll, wie können wir da etwas schaffen? Und so kam halt die Idee auf, Freiwilligenhelfer aufzunehmen und sie zu vermitteln. Und das ist halt sehr cool, weil es zum einen einfach dazu beiträgt, dass die Projekte finanziert werden können. Man zahlt halt für Essen, Unterkunft und pauschal, dass man halt an dieser Erfahrung teilnehmen kann. Und die Projekte sind finanziert, die Tiere sind finanziert, die Rettungen sind finanziert und Menschen haben eine unfassbar tolle, intensive, aber tierethische Erfahrung. Das heißt, es ist natürlich wahnsinnig krass, wenn man es erstmal mit Pavian auf den Bushwalk geht und so mit denen in den Bäumen sitzt und aber genau weiß, das ist jetzt nicht zu meiner Unterhaltung, sondern das ist eine Form von Enrichment. Wenn wir die Tiere nicht in ihren natürlichen Lebensraum führen, dann zeigen Studien, wenn die ganze Zeit nur auf ihren statischen Dingern rumhüpfen, dass die von den Bäumen fallen, wenn die das nicht von klein auf lernen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir das tun und ich habe mich irgendwie immer nur gefragt, wie kann ich einfach die Bedürfnisse der Tiere und dem, was ich verändern will, mit Bedürfnissen von Menschen kombinieren und dann einfach eine Lösung kreieren. Und ja, das ist, glaube ich, eine relativ wirtschaftliche Perspektive auf Dinge. In der Marktanalyse macht man ja nichts anderes, aber ich finde, wir im Tierschutz, wir dürfen uns die Intelligenz der anderen Bereiche nehmen und für was Gutes einsetzen, weil nur weil es bei 3 € Sandalen und 5 € Sonnenbrillen klappt, ist das Konzept nicht schlecht, nur das, wofür es umgesetzt wird. Und da würde ich den Leuten immer sagen, krieg eine Metaebene, verändere deine Perspektive, schau, was du verändern möchtest und auch in der Arbeit, auch mit Menschen vor Ort, immer aus der Metaebene agieren. Auch wo ich eben meinte, wenn wir hier vor Ort mit Menschen zusammenarbeiten, die Affen essen, es gibt nichts, also es ist für mich unvorstellbar. Innerlich ist in mir Trauer, innerlich ist in mir Wut. Ich weiß aber, dass diese Menschen zu verurteilen, nicht der Weg ist, etwas zu verändern. Also meine Trauer und meine Wut ist mein Problem, nicht deren Problem. Und auch nicht das Problem der Tiere. Das Problem der Tiere und der Menschen ist ein anderes. Und sich damit den eigenen Emotionen rausholen zu können und an einem späteren Zeitpunkt damit zu arbeiten, finde ich wichtig. Weil dann geht man in Austausch und nur so gewinnt man Erkenntnisse. Das ist auch einfach für viele. Und warum werden Primaten so viel gegessen? Für viele Leute ist der einfachste Weg, die Tiere zu jagen. Also es ist halt einfach, die laufen in großen Truppen, du legst Fallen aus, es tappt jeden Tag mindestens mal 1-2 Affen rein. Das heißt, es ist super leicht für die, das als Nahrungsquelle zu nutzen. Und der Weg dann aber umzudenken ist, extrem viele Kinder erkranken daran, weil die uns so genetisch ähnlich sind, sterben an Durchfallerkrankungen. Das heißt, wenn du in die Aufklärung gehst und sagst, hey, ist eigentlich nicht nur für die Tiere ein Problem, langfristig auch für euch, dann kann man was verändern. Und ja, dieser Fokus auf Veränderung in allen Bereichen, sowohl was die Probleme angeht, als auch was die Menschen angeht, war, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und diese Metaebene einnehmen von, was ist das Problem, was sind die Akteure und wie können wir eine Lösung für alle finden mit Vorteilen für alle. Und ja, ich hoffe, das hat die Frage so ein bisschen beantwortet.
Krass, ja, ja, auch sehr beeindruckend, wieder auch deine Sichtweise. Das ist ja wirklich sehr reflektiert und sehr, sehr bewusst, ja. Und ich glaube, dass diese Bewusstheit das Wichtigste überhaupt ist in dieser Arbeit, die wir machen. Wir sind ja auch sehr anders mittlerweile unterwegs, weil wir auch verstanden haben, wenn du den Tieren helfen willst, musst du erstmal den Menschen helfen. Und es geht immer um Bewusstheit, es geht um Heilung. Ja, viele Menschen haben ja auch, also zumindest die jetzt hier bei uns in den westlichen Ländern oder hier in Deutschland selber, machen ja Dinge, die sie normalerweise nicht tun würden, wenn es ihnen gut gehen würde. Ja, ob das jetzt aktiv Dinge sind, die andere schädigen, oder halt eben auch einfach, weil sie weggucken oder nicht hinsehen mögen. Ja, das ist ja auch immer ein Schutz. Nicht nochmal. Ich kann das nicht nochmal aushalten, dieses Leid und so. Und dann gucken viele Menschen weg. Und in dem Moment, wo du bei den Menschen ansetzt, ob das jetzt Heilung ist oder halt Bewusstsein schaffen, Aufklärung, in dem Moment haben die Tiere überhaupt eine Chance. Weil Tierschutz ist ja eigentlich eine Symptombehandlung. Genauso wie Veganismus. Ja. Das braucht's ja im Prinzip eigentlich gar nicht, wenn das überhaupt gar nicht erst passiert, ja.
Deswegen und ja, und gleichzeitig finde ich auch wieder positive Emotionen in den Tierschutz bringen. Ich glaube, jeder von uns kennt die Videos aus Schlachthöfen. Ich kenne zu Genüge die Videos von Primaten, die gejagt und gegessen werden. Wir kennen das alles. Ich glaube, was mir auch hilft, ist ab einem gewissen Punkt zu sagen, ich schaue es mir nicht an. Ich weiß, was da passiert. Ich muss nicht das 5000. Video gucken. Ich weiß die Fakten. Ich kenne die Lage. Ich kenne meine Einstellung dazu. Und ich ertränke mich nicht jeden Tag in diesem Leid. Weil wenn ich mir das jeden Tag angucke, dann würde mir auch die Energie verloren gehen, etwas zu bewirken. Und mit dem Wissen, was man hat und aus dieser Ursprungsemotion von Wut und Trauer, gepaart mit der Inspiration, halt wieder eine Handlungsenergie entstehen zu lassen, weil das ist halt das, was wir brauchen. Und in dieser Handlungsenergie auch gucken, wie kann Tierschutz auch einfach Spaß machen? Wie kann Tierschutz Freude bereiten? Klar, wenn wir Volontäre vor Ort haben, wir sprechen natürlich, warum sind Tiere überhaupt hier? Wie viele Autounfälle passieren? Warum werden die gegessen? Was ist das? Es ist super wichtig, erstmal einen Kontext zu geben, aber dann erstmal den Raum da sein zu lassen. Tierschutz macht Spaß. Tierschutz ist schön. Wir integrieren Leute in den Tierschutz, die vorher nie dachten, sie wollen irgendwas für den Tierschutz tun. Von alt bis jung. Wir hatten Leute dabei, die waren 71 oder 18. Das auch wieder aufzumachen und groß zu machen und einfach meinerseits über die Tierliebe zu gehen. Also das ist wirklich, wo ich so sage, ich gehe über die Tierliebe, weil sehr viel mehr Menschen sagen am Ende, dass sie Tiere lieben, als dass sie sich für Tierschutz stark machen, weil auch da ja schon wieder so ein Dogma ist, auch da sind schon wieder so Bilder, auch da ist eine gewisse Angst und eine Emotion mit verbunden und diese positive Emotion zu fördern, diese Tierliebe, natürlich, wenn uns dann ein Tier verstirbt, wir weinen alle zusammen, das gehört dazu, der Leid, aber dass das Thema nicht nur Leid, Schmerz, Trauer und Schwere hat, sondern es ja eigentlich aus der Liebe entspringt und da nochmal einen Schritt zurückzugehen, sich auch selbst immer daran zu erinnern. Und das hilft, glaube ich, auch für alle, die da irgendwas verändern wollen, nochmal sich zu fragen, was ist eigentlich der gemeinsame Ursprung und wie kann man dann vielleicht auch Menschen, die noch gar nicht vegan leben, sich gar nicht aktiv mit Tierschutz befassen, eigentlich überhaupt nicht die monatlichen Spender sind, über die Tierliebe integrieren und dann wirklich Räume auch dafür öffnen, dass Menschen sich mehr damit befassen, weil da erstmal wieder dieser Funke der Tierliebe in ihnen entsprungen ist.
Ja, so schön, was du sagst, so schön. Richtig toll. Also es ist eine ganz tolle Arbeit, die du machst. Das ist der Wahnsinn. Mega. Wie kommen die Menschen zu dir? Du hast gesagt, da ist eine 70-Jährige dabei, da sind Menschen dabei, die sich noch nicht für Tierschutz interessiert haben. Wie docken die bei dir an? Wie passiert das?
Ist eine gute Frage. Ich glaube einfach über all die Medien, mit denen wir mittlerweile präsent sind. Also ich versuche schon viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen mit den verschiedensten Medien. von Interviews, über Teil von Kampagnen zu sein, über die Bücher. Ich denke, da haben wir einfach angefangen, uns eine Reichweite aufzubauen. Und so ist dann meistens, dass irgendwer sagt, ja, meine Tochter hat mir davon erzählt, mein Sohn hat mir davon erzählt, mir wurde dieses Buch geschenkt, ich habe dein Video gesehen. Also eigentlich kommen die Leute über die verschiedensten Kanäle. Und dann bieten wir ja immer wieder die Möglichkeiten an. Das heißt, ich sage, hey, man kann jetzt von dann bis dann dabei sein und dann können sich die Leute anmelden. Ich muss jetzt nur an der Stelle diesen ganz schlimmen Disclaimer geben, dass wir die nächsten 1-2 Jahre vermutlich keine Reisen mehr anbieten werden. Also nächstes Jahr auf jeden Fall nicht. Danach das ja mal sehen, weil der Fokus jetzt darauf liegt, die Auffangstation hier im Westkap aufzubauen. Ich bin gerade ja in Südafrika, hatten wir schon eingangs gesagt, und es gibt hier in der Region einfach noch keine Auffangstation. Das heißt, die Wildtiere, die hier verletzt sind, beschlagnahmt werden, verwaist, illegale Haustiere, schlechte Zoos, was auch immer, die werden aktuell eingeschläfert, weil es keine Schutzstation gibt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, für die nächsten 2 Jahre muss alle oder möchte ich alle Energie da reinfließen lassen, damit dieses Projekt so schnell wie möglich zustande kommt. Das heißt, ich mache jetzt nur in Anführungszeichen noch meine Promotion, den Farmaufbau und die Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn das halt steht, dann wird auch wieder das Thema Reisen und wie die Leute aktiver mitkommen können, reinkommen. Nur ich habe im letzten Jahr gemerkt, dass wenn ich zu viel gleichzeitig mache, dass ich an der Stelle nicht so schnell vorankomme, wie ich es mir wünsche. Und jeder Tag zählt. Ich sage mir mal morgens in beiden Sinnen, jeder Tag zählt im Sinne von jeder Tag ist wichtig. Du kannst jeden Tag was verändern, ja. Aber auch für die Tiere hier gerade, jeder Tag zählt. Deswegen die nächsten 1 bis 2 Jahre ist tatsächlich da der Fokus auf der Hintergrundarbeit für die Tiere, das Ganze behördlich durchzusetzen, das Grundstück jetzt zu kaufen, den Bau anzustoßen, zu finanzieren und danach gehe ich dann wieder mehr nach draußen.
Ja, total krass. Ich habe so mehrere Fragen, die so aufgeploppt sind, aber ich frage einfach eine Frage, die mir einfach so jetzt so gerade so kam, ist so, wie schaffst du das denn noch, 2 Bücher zu schreiben? Also wann machst du das noch?
Das ist so mein Hobby. ich liebe Schreiben und man muss sagen, das erste Buch, das war so ein Projekt von, als ich 2020 gestartet bin, dass ich so sagte, okay, ich will es mir jetzt einfach beweisen, dass ich ein Projekt auch, ein Herzensprojekt abschließen kann. Das habe ich in 4 Wochen geschrieben. Und das zweite Buch, das war witzigerweise eigentlich nur so ein Paarprojekt, dadurch, dass ich ja sehr viel Fernehe mit meinem Mann führe, haben wir immer so verschiedene Projekte pro Fernehe, die wir halt so machen. Also wir gucken dann immer, okay, wir sind jetzt 3-4 Monate getrennt, was können wir cool machen, um nicht immer nur im Zoom-Raum zu sitzen und zu sagen, wie der Tag war und wie das Wetter ist, sondern wirklich was aktiv zu machen. Und damals, 2020, war halt unser Projekt, dass wir so gesagt haben, lass doch einfach ein Buch schreiben. Und die Idee darüber kam aber auch nicht, dass es veröffentlicht wird, sondern ich weiß nicht, kennst du den Film Wie ein einziger Tag?
Nee, den kenne ich nicht.
Oh Gott, da musst du gucken, da musst du ganz schlimm heulen, vermutlich. Ich
auch.
Wo ich noch sagte, nicht so emotional runterziehen, Leute. Nein. Also der ist so schön. So ein ganz kleiner Spoiler oder kurz nur der Abriss. Da ist ein Mann und eine Frau und die sind beide im Altersheim. Und der Mann liest der Frau halt jeden Tag Geschichten vor. Und es ist ihr Mann und sie ist dement und hat das Ganze vergessen. Oh. Und er liest es ihr halt jeden Tag vor, damit sie halt anfängt, sich zu erinnern. Und dann haben wir so diesen Film geguckt. Dann habe ich so gesagt, ich will auch in ein Bücherregal gehen, wo unsere ganzen Geschichten stehen, die wir uns vorlesen können. Also so richtig am Heulen. Und habe gesagt, und wir haben noch nicht mal angefangen. Und dann mag so, ja, dann lass uns doch jetzt anfangen.
Und oh, es ist schön.
So kam das zu dem zweiten Buch.
Das ist Wahnsinn. Den kommt jetzt direkt die nächste Frage. Jetzt bin ich neugierig. Also dein Marc, ja? Also der macht das ja alles mit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Der ist ja komplett involviert, ne? Dann ist der jetzt auch, man sieht ihn ja jetzt auch bei Instagram und so. Also er ist jetzt ja voll mit dabei, ne?
Irgendwie schon. Und gleichzeitig hat er auch seinen Vollzeitjob tatsächlich. Also Marc ist ja nach wie vor Vollzeitdozent an der Polizeihochschule. Auch da einfach ganz transparent als finanzieller Backup. Wir werden jetzt in den ersten oder nächsten Jahren, wo wir das Ganze aufbauen, ich werde das Projekt zwar leiten, aber ich kann aus der Leitung der Farm erstmal, bis wir genügend Schutzgebiete gesichert haben, nicht, also könnte ich, aber ich habe so gesagt, okay, erstmal gucken wir, wie wir uns finanzieren können, wenn ich Selbstständigkeit zurückschraube. Das heißt, wenn ich sage, ich mache weniger selbstständig, um das schnell aufzufangen und schneller aufzubauen. Und Marc hat tatsächlich seinen Vollzeitjob, aber der ist trotzdem voll involviert. Also irgendwie hat er zwei Vollzeitjobs gefühlt, so wie alle beide. Und ja, supportet das. Und auch da, Marc, als wir zusammenkamen, ich war nur vegetarisch vor 8 Jahren. Marc hat noch Fleisch gegessen und es war auch in unserer Beziehung nie so, dass ich gesagt habe, du musst, sondern was total schön war, ist, je mehr er in den Tierschutz involviert war, desto klarer war es. Und irgendwann so, da waren wir vielleicht 2 Jahre zusammen und 1 verheiratet, meinte er so, du, also wir haben zusammen gewohnt und er so, ich glaube, ich kann das nicht. Und ich so, was? Und er so, er Fleisch essen. Ich so, okay, wo kommt das her? Und er so, ja, wir sind da an der Arbeit mit den Tieren, wir machen uns so dafür, es geht irgendwie nicht mehr. Das war so ganz logisch. Und dann auch der Schritt in die vegane Ernährung. Deswegen da auch einfach Vertrauen. Und ja, irgendwie, wenn man Leute mit Liebe ansteckt, dann hat es halt einfach eine Wirkung.
Ja, total schön. Wenn das Herz offen ist.
Ja, das stimmt.
Wenn jemand das zulässt, ja. Das ist toll. Das ist richtig schön. Richtig, richtig cool. Und jetzt nochmal, was ich auch total spannend finde, ist, also mit dieser Rückendeckung, mit dieser Finanzierung, das ist ja wirklich sehr clever, das muss man ja sagen. Ich erlebe das in Deutschland immer wieder und wir arbeiten ja auch mit ganz vielen Menschen zusammen. Wir haben ja auch unsere Mentoring-Programme, unser Löwinnen-Club zum Beispiel, hier ist kleiner Spoiler, startet übrigens demnächst wieder. So. Und wenn wir da Menschen haben, dann haben die immer dieses Thema, jetzt habe ich mich aber selbstständig gemacht, jetzt muss ich das aber so durchziehen, jetzt muss ich mich damit genau finanzieren und so weiter und so fort. Wenn sie denn nicht das sowieso nebenberuflich aufbauen, aber so dieses Gefühl von, wenn ich da an der Stelle jetzt irgendwie wieder zurückrudere und auf einmal doch wieder ins Angestelltenverhältnis gehe, dann ist das ja nicht richtig, dann habe ich es ja nicht richtig geschafft, dann geht es wieder los mit, ich bin nicht gut genug, ich bin gescheit, hat, dieses ganze Thema. Findest du nicht, also du würdest es ja wahrscheinlich sonst so nicht machen, aber siehst du das rein aus unternehmerischer Sicht nicht auch als extrem cleveren Strategieschritt zu sagen, ich mache das jetzt, um andere Dinge wieder nach vorne zu bringen?
Ich glaube halt einfach, du solltest dich immer fragen, was ist der cleverste Weg an, also ich finde immer, ich mag Cleverness, wenn ich ehrlich bin, was ist der cleverste Weg, die Ziele zu erreichen. Und ich kann das verstehen. Ich meine, ich habe mir jetzt über 4 Jahre eine Selbstständigkeit aufgebaut. Ich konnte davon leben. Das ist was im Tierschutz einfach nicht mal so leicht ist. Und ich so, ich habe mir das jetzt alles aufgebaut. Und dann stand ich da Ende 23, im Jahr 24, Anfang 24 und merkte so, ich kann jetzt weiter an meiner Selbstständigkeit festhalten und davon leben. Und es wird mich vermutlich 3, 4, 5 Mal so lange brauchen, dieses andere Projekt aufzubauen, weil ich nicht die Zeit habe, mich 3 Monate rauszuholen, mit den Behörden vor Ort zu diskutieren und für meine Genehmigungen zu kämpfen und jeden Tag eine Stunde zur Behörde und zurückzufahren, dass die mich irgendwann reinlassen, weil ich halt zu viele andere Termine habe. Und einfach sagen, aber ich habe es doch jetzt geschafft. Und es hat sich tatsächlich, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, Anfang 24, als ich gesagt habe, habe ich mit Marc Hilfe, ich habe gesagt, pass auf, Marc, ich habe irgendwie immer nur 4 Wochen Zeit, das hier zu machen. Wenn ich nur 4 Wochen jedes Jahr Zeit habe, dann wird das nichts. Also ich muss das jetzt so ehrlich sagen, wie es ist. Es wird dann einfach nichts. Und dann habe ich geweint und meinte, dann sterben die Tiere die nächsten 20 Jahre noch. Und worum geht's uns eigentlich? Also es war auch für mich sehr emotional. Und ich glaube, die Frage hilft, worum geht's mir eigentlich?
Immer, ja, richtig gut.
Marc, okay, verstehe ich, was ist der cleverste Schritt, dieses Problem zu lösen? Wie können wir das gemeinsam schaffen? Und das ist natürlich auch immer schön, wir fragen uns halt immer, wie können wir das gemeinsam schaffen? Und ich habe dann in diesem Jahr alles vorbereitet, meine Selbstständigkeit jetzt abzumelden. Also den Antrag habe ich abgegeben, bevor ich losgefahren bin, 31.12. Klar, ich bin auch freiberuflich als Autorin und Rednerin tätig, aber alles andere zu sagen, der Fokus liegt darauf und finanziell ist das, was mein monatliches Einkommen angeht, total der Rückschritt. Klar, logisch. Zeitgleich musst du dich immer fragen, für welchen Wert ist das ein Fortschritt? Das heißt nicht, dass ich es nicht gut finde, wenn Leute vom Tierschutz leben können. Ich finde es super wichtig, dass Leute, die für ihre Werte einstehen, davon leben können. Die Frage ist nur, wie ist die Priorität deiner Werte und erlaubst du es dir? Also ich sehe zum einen, dass die Leute dann halt einen gewissen finanziellen Wohlstand über ihre Werte priorisieren oder dass sie es nicht, sich nicht erlauben, weil es ja was Gutes ist und man damit kein Geld verdienen darf. Und an diesen beiden Stellschrauben zu arbeiten und immer diese Metaebene auch auf dich selbst einnehmen zu können. Das ist wichtig. Aber klar, in dem Moment, wo man die Entscheidung trifft, fühlt sich das für einen Rückschritt an. Man weint, man will das nicht, man hat das Ego mit drin. Jetzt habe ich mir das 4 Jahre aufgebaut und alle sagen, ich bin so erfolgreich und jetzt mache ich so 5 Rückschritte. Dann war auch der Businessberater, der so meinte, das geht gar nicht. Und dann habe ich so gemeint, doch, es geht. Es geht, ja. Natürlich geht es. Es geht und ich entscheide mich dafür und ich werde in 90 Jahren nicht bereut haben, 2 Jahre sehr viel weniger verdient zu haben, wenn ich dafür 60 Jahre lang eine Auffangstation leite und etwas aufbaue, was Tieren nachhaltig hilft, auch über mein Leben hinaus. Also jetzt fühlt es sich an, als würde es nicht gehen, aber wenn ich 90 bin oder aus der Metaebene, es geht. Es ist alles immer möglich. Und ich vertraue ja auch darauf. Ich habe ja auch gesagt,
so ist der falsche Businessberater. Ich habe damit 130 Followern gestartet und mir das aufgebaut. Also wenn ich jetzt 2 Jahre dahingehend Pause mache, heißt das nicht, dass ich mir das in 2 Jahren nicht einfach reaktivieren kann. Dann aber nochmal so viel effizienter, weil wir an noch mehr Stellen helfen können.
Ja, so gut, Michi, so gut. Das ist wieder dieses Anlauf nehmen, weißt du? Dieses Atmen, Kräfte sammeln und dann wasch, ne? Ich finde es total geil. Ich finde es mega. Also ihr seid da auch echt ein richtig gutes Team, das muss man sagen. Also Shoutout an Marc an dieser Stelle. Ja.
Super Marc.
Ich bin auch so ein Marc.
Ich gebe meinen auf gar keinen Fall her.
Ah, das ist so cool. Also richtig geil. Ich finde es wirklich gut. Und natürlich, das ist genau dieses Mindset, musst du erstmal haben. Und das halten ja die Leute nicht aus. Du musst es immer über ein gesamtes Leben sehen. Und nicht, was ist nächste Woche, was ist nächsten Monat, was ist die nächsten 2 Jahre, sondern was ist die nächsten 50, 60, 70 Jahre. Du bist vegan, du bist 120 Jahre alt oder älter. Also du hast ja noch ganz viel davon, weißt du? Also das ist ja, das kommt ja alles noch. Und das ist so schlau. Und ich finde das einfach nur toll. Und das ist auch da wieder, wenn du mit dem Herzen dabei bist, es wird genau so kommen. Und die Leute lieben dich ja wegen dir so und nicht wegen deinem, keine Ahnung, Erfolg. Und das ist wieder das nächste Thema. Wie definierst du Erfolg? Also ich finde dich jetzt gerade noch krasser, erfolgreicher, als ich dich eigentlich eh schon wahrgenommen habe, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Weil ein erfolgreiches Leben ist jetzt für mich wirklich zu sagen, ich lebe meine Träume, meine Werte und ich weiß, es ist sowieso immer genug Geld da. Es ist immer für mich gesorgt. Das Universum liebt mich, ja. Und das ist doch Erfolg. Das wirklich zu spüren, das zu empfangen, das zu fühlen und diese Gewissheit zu haben, diese innere Ruhe und diesen Frieden. Mein Gott, wie erfolgreich kannst du denn noch sein?
Ich habe es auch gesagt. Also ich habe für mich gesagt, Erfolg ist, in Frieden mit mir selbst zu leben. Weil ich glaube, da beginnt alles und das ist nicht immer leicht, weil man ja erstmal so ein bisschen dann in Konflikt mit sich kommt. Das ist witzig, dass man halt über Konflikt in Frieden mit sich kommt. Ist aber auch in Beziehungen tatsächlich so, kann ich nur jedem empfehlen, eine gesunde Streitkultur zu entwickeln und gesund kommunizieren zu können. Und klar, das heißt erstmal in Frieden mit mir leben und das bedeutet, mir immer wieder vor Augen zu führen, was will ich eigentlich? Wofür bin ich hier? Und solange ich diesen Werten, meinem wahren Ich folge, bin ich auch in Frieden mit mir. Der Konflikt kommt ja erst dann, wenn man sich selbst betrügt. Also ist ja auch wie in Beziehungen, ne? Wenn dir jemand fremd geht, dann ist aber Polen offen. Also zumindest in meiner Beziehung wäre es jetzt so. Das würde gar nicht funktionieren. Und wir selbst, wir gehen uns andauernd fremd und fragen uns dann, warum bin ich so unzufrieden mit mir? Ja. Guess why? Und das ist tatsächlich der Punkt, in Frieden mit mir. Und es definiert sich dann über meine täglichen Entscheidungen, über meine Handlungen, darüber, wie ich das große Ganze definiere und was ich sage, wofür ich morgens aufstehe. Und es ist immer wieder, sich zu reflektieren, zu fragen, wo die Reise hingeht. Aber selbst wenn Dinge nicht klappen, und das kann ich auch mitgeben, den Frieden in dir nach deinen Werten gehandelt zu haben, kann dir eh niemand nehmen. Ob es beim ersten oder beim dritten Anlauf klappt.
Ja, ja, absolut. Ach, großartig. Wie kann man dich denn jetzt unterstützen zum Beispiel, wenn da jetzt jemand sagt so, oh mein Gott, was kann ich jetzt tun? Ich will sie unterstützen. Also was könnte jetzt irgendjemand, der das jetzt hört, sofort tun, um dich trotzdem zu supporten? Weil man auch gerade nichts bei dir kaufen kann, außer deine Bücher.
Die Bücher sind halt immer, ich habe 2 Bücher geschrieben, Unbändig und Unter Affen. Und das Autorenhonorar von Unter Affen wird auch komplett gespendet. Also es geht an den Verein Affenstark e.V., und das ist das Zweite, was man halt tun kann, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, einfach monatlich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro zu spenden, weil die monatlichen Spenden dienen für uns als Basis, wie die nächsten Schritte weitergehen. Also bei allen Vereinen, monatliche Spenden geben einem immer so ein Gefühl dafür, was können wir realisieren und was nicht. Die einmaligen Spenden sind halt weniger verlässlich, weil du weißt ja nicht, spendet jetzt morgen jemand 10 Euro oder nicht. Deswegen monatlich das Ganze zu unterstützen mit einem auch kleinen Betrag, damit die Farm, die Auffangstation schneller gebaut werden kann. Und ansonsten, wie es die anderen Leute machen, also super gerne uns folgen. Ich heiße Michis Wildlife auf Instagram und anderen davon erzählen, weil es ist eigentlich so eine Welle der Tierliebe, die ich wieder losschicken will. Und ich kann so das Medium sein, aber ich freue mich einfach, wenn mehr Menschen dann wieder mit Tierliebe anstecken, wieder gemeinsam was bewirken. Und das sind so die drei Wege, entweder Bücher, Podcasts, also unsere Medien, Spenden bei Affenstark e.V. und ansonsten einfach den Weg verfolgen und andere mit der Tierliebe anstecken.
Ja, super, super schön. Also wir packen das alles in die Shownotes. Also jetzt, wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, ist kein Thema, könnt ihr alles nachlesen. Und ja, ich finde es einfach nur großartig. Ich finde es wirklich, wirklich großartig. Und ich würde dir gerne, wir müssen jetzt leider zum Abschluss kommen, es geht ja nun gleich weiter wieder für dich. eine Frage, und zwar, was wäre, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Zeitungsartikel zu veröffentlichen, der überall auf der Welt gelesen wird, safe, und du bist morgen gar nicht mehr da. Also nach dir die Sinnflut. Und du könntest noch mal eine Message rausgeben an die Leute und du weißt, jeder einzelne Mensch auf dieser Welt wird sie lesen. Was würdest du schreiben oder was würdest du sagen?
Boah, ist eine gute Frage. Ich muss einmal kurz überlegen. Ich glaube tatsächlich, dass ich den Spruch so ein bisschen die Message mitgeben würde, die bei mir damals dazu geführt hat, dass ich zu Barney zurückgegangen bin und die tatsächlich auch dazu geführt hat, dass ich mit Marc zusammengekommen bin. Es gab so zwei prägende Momente, wo ich total gegen meinen Kopf und sehr für mein Herz gehandelt habe und deswegen würde ich einfach etwas zum Thema Folge deinem Herzen reinbringen. Ich glaube, wenn wir alle wieder aus dem Herz, aus der Intuition, aus der Empathie, aus der Liebe für uns selbst und andere leben und das beherzigen, dass sich ganz, ganz viel verändert. Deswegen, ich glaube, es beginnt bei jedem Einzelnen und strahlt dann ins große Ganze. Deswegen folge deinem Herzen.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Michi Schreiber, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich sehr gefreut. Und vielleicht sehen wir uns auch noch bei einem ähnlichen Format wieder. Ich würde mich riesig freuen. Ich glaube, du hast noch viel, viel mehr zu sagen. Es macht richtig Lust auf deine Bücher. Ich bin unfassbar gespannt, was da noch alles kommen wird. Ich glaube an dich. Also du bist ja so meine persönliche Jane Goodall. Also ich glaube, da kommt noch einiges. Und dann kann ich irgendwann mal sagen, und ich kannte sie, als sie noch ganz klein war. War sie wohl zum Podcast. Nein, total schön. Also es war mir eine riesengroße Ehre. Du machst einen richtig krass geilen Job. Du bist eine mega Inspiration. Du leuchtest, du strahlst. Danke für dein ganzes Sein, ja, dass du so ein wunderschönes Lichtwesen bist. Es ist einfach zauberhaft und ich wünsche dir alles Glück der Welt und ganz, ganz viel Geld und Möglichkeiten, um ganz viele Projekte noch loszustarten, die vielleicht dann überall auf der Welt sogar stattfinden werden. Ja, es wird gebraucht. Dankeschön.
Ich danke dir für den Raum, die Energie, die Zeit, euer Sein. Also ganz, ganz große Umarmung auch für die Möglichkeit und ja. Wir sind connected ja jetzt schon über 3 oder 4 Jahre. Von daher freue ich mich auf alles, was noch kommt.
Dankeschön. Was war das bitte wieder für ein knaller Interview? Also ich habe das Gespräch sehr genossen. Vielleicht hattest du auch den ein oder anderen Aha-Moment dabei und hast mit uns ein bisschen mitgelacht, geschmunzelt und vielleicht sogar auch geweint. Denn ich persönlich fand es sehr, sehr emotional und es hat mich einfach auch nochmal sehr bewegt. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich mega über eine richtig schöne Bewertung von dir. Das hilft uns immer total, diesen Podcast und die Inhalte natürlich auch in der Welt zu verbreiten. Und du findest alles, was du gehört hast, bei uns nochmal in den Shownotes. Guck da also unbedingt gerne rein. Wenn du die Michi supporten möchtest, dann wäre das hier eine richtig gute Möglichkeit an dieser Stelle. Ja, und wenn du Lust hast, selber durchzustarten und weißt noch nicht so genau wie oder was oder du hast sogar schon was Eigenes und irgendwie läuft es noch nicht so richtig rund oder aber du willst das nächste Level anpeilen, dann, und da bleiben wir jetzt hier bei der Wildnis, wäre der Löwinnenclub vielleicht genau das, was du brauchst. Denn wir starten wieder rein mit dem Löwinnenclub. Meld dich einfach an. Es geht wieder in die nächste Runde. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du dir gerne jederzeit unverbindlich einen Vision Call buchen. Das ist unser kostenfreies Vorgespräch. Dort klären wir alle deine Fragen und dann kannst du, wenn du willst, direkt losstarten. Also, du findest alle Informationen auch zu unserem Löwinnenclub Mentoring-Programm online 8 Wochen hier bei uns in den Shownotes. Und yes, bis zum nächsten Mal.